Wir haben vor zwei Wochen haben wir 12 kostbare Menschen in den Tod und in die Auferstehung und noch in den Rhein getauft aus 6 verschiedenen Nationen. 3 von ihnen sind, glaube ich, heute schon im Dienst. Wir hatten eben einen kleinen Zwischenfall, vielleicht haben manche das mit Schrecken gesehen, jemand ist kollabiert und Bruder Ali ist auch getauft worden und ist schon am Taufsonntag unser Erste-Hilfe-Retter, Rettungssanitäter gewesen, weil er hat silberne Nadel im Rettungsschwimmen. Steht doch nochmal auf, ganz herzlichen Dank, lieber Ali. Das nennt man Timing. Amen. Ich glaube, hier ist noch nie einer kollabiert, aber wenn Ali seinen zweiten Arbeitstag hat, dann kollabiert jemand. Amen. Preis dem Herrn. Aber es geht ihm gut. Preis dem Herrn. Wir haben auch eben für ihn gebetet. Ja, wir haben unseren 4. Teil heute über den Korintherbrief. Wir haben diese Serie genannt Charakter über Charisma. Das ist ein ungewöhnlicher Titel, weil wir sind eine hochprozentige, wenn nicht hundertprozentige, charismatische Gemeinde. Amen. Preis dem Herrn. Wir lieben den Heiligen Geist. Wir lieben Wunder und Zeichen. Ich dachte, jetzt schreien alle Amen. Wie verrückt, nicht wahr? Wir lieben die Geistesgaben. Amen. Preis dem Herrn. Aber wir haben eins erkannt und wer es noch nicht erkannt hat, der darf es dann jetzt in dieser Predigtreihe oder durch den Korintherbrief erkennen. Charisma ist von Gott und bringt uns an den Punkt unserer Berufung. Aber Charakter hält uns am Punkt unserer Berufung. Wir haben einfach zu viele traurige Geschichten gehört von Pastoren, von Propheten, von Aposteln, die einen großartigen Dienst gehabt haben, aber dann durch die Schwäche ihres Charakters, durch ihre besondere Einstellung zu, was sind die 3 großen Versuchungen? Sex, Macht und Geld und sind daran gescheitert. Und wir bitten Jesus für beides. Wir bitten Jesus für Charisma, Amen, und wir bitten Jesus für Charakter. Und heute sprechen wir über Sex, oh wow, was für ein Thema. Und das fachliche Wort, fachliche Überschrift heißt heute Streitpunkt Sexualethik, Jesus heilt. Amen. Jesus heilt zerbrochene Herzen und zerbrochene Beziehungen. Unser Predigttext ist heute in eurer Bibel oder in euren Predigtnotizen 1. Korinther 6, Abvers 12. Das ist Gottes Wort. So spricht der Heilige Geist. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Zweites Mal, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch, der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen Bauch als auch jene Speisen zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, für die Prostitution, für Ehebruch, für häufig wechselnden Geschlechtsverkehr, sondern der Leib ist für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn, nämlich den Herrn Jesus Christus, auferweckt. Amen. Und wird auch uns auferwecken. Sag mal uns. Uns. Er wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber, euer Körper, die Körperteile Christi sind? Soll ich denn die Körperteile Christi nehmen und sie zu Körperteilen einer Prostituierten machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Prostituierten, einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, Zitat, die 2 ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, drittes Mal, wisst ihr, wir sollen heute ganz viele Sachen wissen, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Amen. Herr Jesus Christus, was für ein dickes Brett willst du heute mit uns bohren, Herr? Das ganze Thema Sexualität. Und wenn wir auf Deutschland schauen, und da brauchen wir gar nicht auf Deutschland schauen, wir können auf unser eigenes Leben schauen. Da ist so viel Schmerz, da ist so viel Enttäuschung, da ist so viel Tränen, Herr, wegen irregeführter Sexualität. So viele Menschen, die sogar ihr Leben genommen haben wegen unerfüllter und in fehlgelaufener Sexualität. Herr Jesus, du bist heute nicht gekommen, um zu verurteilen. Du bist nicht gekommen, um zu richten. Du bist gekommen, um zu retten. Amen. Und so beten wir heute, dass du uns Weisheit schenkst durch dein Wort, Herr. Dass du uns heute lenkst und leitest, Herr. Und dass du Menschen heute freisetzt, Herr. Von dem Geist der Unzucht, Herr. Aber dass du auch heute Menschen heilst von zerbrochenen Herzen, die Sexualität in einer ganz furchtbaren, gewalttätigen oder missbrauchenden Art und Weise erlebt haben. Du bist unser guter Vater und Heiler. Und zusammen sagen wir Amen. Nun, ich möchte mich wirklich heute an die Zeit halten und ich möchte gern drei dicke Bretter mit euch bohren über dieses Thema und diesen Text. Erstens, Sex ist nicht eine Erfindung Satans. Sex ist Gottes geniale Idee und von ihm geschenkt. Nummer zwei, Sex hat ein Ziel, nämlich ein Ziel, das von Gott kommt, weil Gott hat es geschenkt. Sex hat eine göttliche Bestimmung. Nummer drei, Jesus heilt zerbrochene Herzen. Amen. Wir steigen sofort ein. Sex ist Gottes geniale Idee. Das überrascht manche, weil wer durch manche Kirchen geprägt ist, da wird über zwei Sachen niemals gesprochen in der Kirche. Niemals über Geld und niemals über Sex. Weil, Sex ist eine schmutzige Sache. Tatsächlich, Paulus sagt hier etwas anderes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch, der Bauch für die Speisen. Gott aber hat sowohl diesen Bauch als auch jene Speisen, wird er zunichte machen. Der Leib ist aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn, der Herr für den Leib. Nun, Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther Gemeinde. Er hat sie gegründet in einer außergewöhnlichen Stadt. Briefe hat Paulus eigentlich immer nur geschrieben, wenn es Probleme gab. Korinth war eine Problemgemeinde, die hat gleich zwei Briefe verpasst bekommen, nicht wahr? Dort ging es drunter und drüber. Korinth war eine Handels- und Weltmetropole. Sie war in vielen Dingen ähnlich wie Westeuropa, ähnlich wie Deutschland. Sie war das Zentrum der Prostitution. Aber nicht irgendwelche Prostitution, wie wir das vielleicht aus den 70ern kennen, in irgendwelchen Hinterhöfen versteckt, sondern oben auf dem Berg von Korinth, auf dem Areopag, in einem Tempel sogar, geschützt durch die staatliche Gewalt Roms. Dort klingelte die Kasse, denn die Haupteinnahmequelle kam durch Prostitution, aber nicht irgendwelche Prostitution, sondern Tempelprostitution. Dort waren 1000 Hetären, so sagen uns die römischen Geschichtsschreiber, die dort Dämonen besessen, Sexualität lebten mit den Korinthern, die dann nicht nur eins wurden mit den Prostituierten, sondern eins mit Aphrodite, der nämlich dieser Tempel gehörte. Daneben war Apollon, alle möglichen anderen Dämonen. Das ist für uns als Christen ekelhaft. Und das war für Paulus eine große Herausforderung, der ja noch radikaler als wir war. Paulus war ein radikaler Pharisäer, zu Jesus gekommen, Und durch göttliche Berufung, wir wissen es alle, hat er nicht wie Petrus unter den Juden gearbeitet. Das war ziemlich einfach, wenn ja, einfach ist untertrieben. Es war, die Juden haben geglaubt an einen Gott. Korinther glaubten an 1000 Götter. Christen wurden in Rom Atheisten genannt. Warum? Die Armen haben nur einen Gott. Wir haben 1000. Ne? Ein Grieche hat eine völlig andere Sexualvorstellung, eine völlig andere Sexualmoral als ein Jude. Ein Jude glaubt an einen Gott und an eine Frau. Das reicht. Nicht wahr? Unser jüdischer Reiseführer Hanan, der uns mal Israel gezeigt hat, der sagte, Salomo war sehr weise. Er war der weiseste Mann, der hatte nämlich 1000 Frauen, also 1000 Probleme. Ne? Wir brauchen nur eine Frau. Amen. Herrn, da hast du schon genug zu tun. Aber ein Grieche hatte eine völlig andere Sexualmoral. Er hatte eine Frau, mit der er Kinder zeugte, er hatte mehrere Geliebte. Und dann hatte er regelmäßig, und das war normal, ging man nach oben zum Heiligtum, zur Akropolis in Korinth, in den Tempel der Aphrodite, und hattest du für Geld Prostitution und wurdest eins mit einem dieser Dämonen, um ihre Kraft anzuziehen. Aber du wurdest verflucht und hast allen möglichen Dreck und Fluch auf dich gezogen. Das war normal. Das war die sogenannte Freiheit der griechischen Philosophie. Interessant in unserem Text, dass Paulus genauso beginnt. Alles ist mir erlaubt. Dieser Satz ist übrigens nicht von Paulus, sondern Paulus war nicht nur ein exzellenter Exeget, der die Bibel auswendig kannte und der die Bibel exakt auslegen konnte, er war auch ein Meister der griechischen Philosophie. Er wusste, womit die Griechen, von wem sie beeinflusst waren. Es war ihre normale Freiheit, ihre Sexualität so auszuleben. Und Paulus schreibt diesen Brief und er stellt die Gemeinde vor die Herausforderung. Er sagt zu ihnen, ihr lebt in einer Stadt, die ähnlich wie Deutschland ist. Deutschland übrigens auch ist das Bordell Europas. In Deutschland ist Prostitution so vom Staat geschützt und es gibt so viel Menschenhandel und so viel Elend in den Kellern von Deutschland. Jemand hat einmal gesagt, die in der Prostituiertenarbeit arbeitet für Jesus. Sie sagt, Pastor Mario, es wird nirgendwo so viel gebetet wie in den Bordells Europas, wo Menschen, wo Frauen als Sklaven gehalten werden, unter Gewalt, unter Missbrauch. So viel Elend in Deutschland. Unsere Frage ist eine ähnliche wie damals in Korinth. Und Paulus fragt die Gemeinde, was wollt ihr sein? Wollt ihr Thermostat sein? Wollt ihr die Atmosphäre, die Temperatur in dieser gottlosen Stadt Korinth ändern? Durch das Wort vom Kreuz. Wir haben es letzte Woche gehört von Bruder Michel. Amen. Habt ihr diese Predigt genossen? Amen. Die Kraft von dem Kreuz von Jesus Christus kann die ganze Welt verändern. Amen. Das ist, wie die Apostel die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, durch die Kraft des Kreuzes. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft für die, die da glauben. Amen. Wollt ihr Thermostat sein oder wollt ihr Thermometer sein, beeinflusst von der Welt? Und Paulus ermahnt die Gemeinde und sagt im Kapitel davor, 1. Korinther 5, Vers 1 und 2, ihr seid eigentlich nur Thermometer. Ihr seid beeinflusst von dem Zeitgeist. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Das heißt, Paulus kritisiert zwei Dinge an der Gemeinde in Korinth. Er sagt, da sind Christen, die wurden erlöst durch Jesus Christus, die haben die Freiheit erlebt, die Jesus gibt. Und jetzt sind sie wieder zurückgefallen in ihre eigene alte Freiheit, die griechische Freiheit. Ich will sexuelle Freiheit. Und hatte sogar ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter oder Mutter, das selbst unter den Nationen nicht gehört war. Aber Paulus bewegt eigentlich die zweite Sache noch mehr. Er sagt, ihr seid aufgeblasen. Ihr rühmt euch sogar noch, dass es solche Sünde unter euch gibt und tut nichts dagegen. Ermahnt nicht, setzt diesen Mann nicht vor die Tür. Und die Gemeinde versteht Paulus nicht. Sie sagt, Paulus, warst du nicht der, der uns befreit hat vom Gesetz? Hast du nicht in Apostelgeschichte 15 dafür gekämpft, dass wir bei Bundesliga wieder Schweinefleisch grillen dürfen, Amen, und nicht nach jüdischem Koscher-Gesetz leben müssen? Hast du uns nicht befreit vom Schabbat? Hast du uns nicht befreit von der Beschneidung? Danke, Jesus, ich brauche nicht zum OP, Amen. Aber Paulus erklärt ihnen, dass es nicht die Freiheit, die Freiheit Griechenlands war. Die sexuelle Freiheit war eine sogenannte Freiheit, die eigentlich in die Sklaverei führte. Und das Erste, was hier beginnt in Vers 12, er beginnt mit Gedanken, weil Sex beginnt im Kopf. Das hat sogar Jesus gesagt. Zwar nicht wortwörtlich, aber in Matthäus 15 heißt es, denn aus dem Herzen, was ist das Herz? Das Herz ist die Schaltzentrale unseres Lebens. Dort werden die Entscheidungen getroffen. Welchen Beruf werde ich ergreifen? Werde ich mich für Gott oder gegen Gott entscheiden? Welchen Partner werde ich wählen? Das Herz ist unsere Gedankenwelt. Dort werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Und Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht. Sex beginnt hier. Und deswegen sagt Paulus noch ein paar Verse zuvor, unzüchtige Ehebrecher, Leute, die zum Bordell gehen, die werden nicht teilhaben am Reich Gottes, knallhart, die gehen den Weg der Verdammnis. So wie das Alte Testament auch sagt, wer zum Haus der Ehebrecherin ist, nur ein Wahnsinniger tut das, nur jemand, der sterben will, denn ihre Wege führen in den Scheol. Aber Paulus argumentiert hier so, wie man zu Philosophen spricht. Die ersten Verse in Vers 12 ist eigentlich ein Dialog zwischen zwei Philosophen. Alles ist mir erlaubt, war das Zitat eines griechischen Philosophen, sein Name ist Protagoras. Protagoras war der Philosoph, der gesagt hat, es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt keinen Maßstab im Leben. Jeder, du bist die Wahrheit, du bist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Ich bin mein eigener Maßstab. Willkommen in Deutschland. Das ist gerade Postmoderne. Es gibt keine Maßstäbe mehr. Jeder von uns ist sein eigener Maßstab. Und das war Protagoras, der gesagt hat, mir ist alles erlaubt, was Spaß macht. Das war die Denke der griechischen Freiheit. Und das ist genau die gleiche Denke, die wir heute in Deutschland haben, mit der wir auch konfrontiert sind. Manche Dinge, die hier stehen, die darf man in Deutschland gar nicht mehr laut sagen. Ne? Aber es ist Gottes Wort. Deswegen muss euer Prediger es predigen. Amen. Preis dem Herrn. Und er ist ein Paulus, natürlich sagt er, was Sache ist. Er sagt, wer ins Bordell geht, der geht den Weg in die Verdammnis. Amen. Klare Sache. Aber weißt du was? Ihm legen die Korinther so am Herzen, er versucht sie mit philosophischen Argumenten die Schrauben in ihrem Denken zu lösen. Und was er macht, ist hier ein Dialog. Er lässt Protagoras, der sagt, mir ist alles erlaubt, griechische Freiheit, ich kann machen, was ich will, Hauptsache es macht Spaß, lässt er einen Dialog führen mit einem anderen Philosophen, sein Name ist Epikur. Und dann heißt es hier in Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und das war Epikur. Epikur war ein anderer griechischer Philosoph und der sagte, Sex ist gar nicht so wichtig. Sex ist nur ein Appetit. Wenn du Sex brauchst, um deine Gefühle zu beruhigen, hab Sex, aber lass dich nicht von Sex beherrschen. Es ist nicht so wichtig, weil dein Leib ist nicht so wichtig. Das ist griechische Philosophie. Die Seele, mein Geist, ist viel wichtiger als mein Leib. Mein Leib wird sowieso irgendwann vergehen. Das ist alles nicht so wichtig. Und dann geht Paulus im Vers 13 noch einen Schritt weiter und er sagt hier, ja, Epikur, das ist also die ersten zwei Verse sind ein Dialog mit den Philosophen. Und er sagt, ja, du hast recht, die Speisen werden vergehen, der Bauch auch. Und jetzt sagt er einen Hammersatz, und dafür könnte man in Deutschland vielleicht sogar angeklagt werden, aber der Leib, dein Körper gehört Gott. Wow! Ne? Das, wenn du das in Deutschland laut sagst, Pastor Mario, mein Leib gehört mir, nicht wahr? Aber Paulus sagt hier, er argumentiert, der Körper ist eben nicht unwichtig. Das kommt in 1. Korinther 15. Unser Körper wird zwar sterben, aber wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir alle körperlich wieder auferstehen. Amen. Und dann werden wir was Besseres haben als Mercedes-Benz. Dann werden wir mit unserem Körper emporgerückt werden in den Himmel. Amen. Da kannst du jeden Mercedes gegen vergessen. Halleluja. Dein Körper ist von Gott geschaffen. Dein Körper ist kostbar. Und jetzt schließen wir den ersten Punkt an. Also Paulus argumentiert nicht wie Epikur. Er sagt nicht, körperlicher Sex ist einfach nur ein Appetit. Der Körper ist nicht so wichtig. Nein, nein, das sagt er nicht. Er argumentiert aber auch nicht wie die Pharisäer, die sagen, Sex ist eine schmutzige Sache. Sex ist eine Sache, für die man sich schämt. Nein, sagt er auch nicht, sondern er sagt, Sex ist eine geniale Idee von Gott geschenkt. Sie ist so powerful, sie ist so einzigartig, dass du sie nicht mit jedem Beliebigen teilen kannst, sondern nur mit dem einen Menschen deines Herzens. Das ist die Argumentation von Paulus. Das heißt, weil unser Leib wieder auferweckt wird, am letzten Tag ist es nicht unwichtig, welche Entscheidung wir treffen. Das ist seine Argumentation mit den griechisch geprägten Korinthern. Mein zweiter Punkt ist, wenn Sexualität nicht schmutzig ist und nicht etwas ist, wofür wir uns schämen müssen, sondern ein göttliches Geschenk, welches Ziel hatte Gott mit Sex? Und jetzt kommen wir zu Vers 14, 1. Korinther 6. Da sagt Paulus, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, das ist also wichtig, dass wir es wissen müssen, weil Gedanken im Kopf beginnt der Sex. Das ist, was Jesus sagt, das ist, was Paulus sagt. Wisst ihr nicht, dass euer Körper Körperteile Christi sind? Krass. Soll ich denn die Körperteile Christi nehmen und zu Körperteilen einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, zweites Mal, wir sollen noch was wissen. Dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist. Und jetzt zitiert er. Denn es werden, heißt es, Zitat, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wow, jetzt brummt mir der Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber da muss man mal ein bisschen überlegen. Hier kommt Paulus nicht nur als genialer Philosoph, Kenner der griechischen Philosophen, sondern hier kommt Paulus auch mit den tiefen Geheimnissen der Tora. So, was ist die göttliche Perspektive des Körpers? Mein Körper hat Perspektive Ewigkeit. Mein Körper wird zwar ins Grab gelegt, aber am jüngsten Tag werde ich wieder auferstehen. Das heißt, Protagoras hat nicht recht. Mein Körper gehört nicht mir, gehört Gott. Epikur hat auch nicht recht. Sex ist nur ein Appetit. Nein, nein. Sex ist göttlich. Und jetzt kommt die Dimension. Was ist eigentlich das Ziel von Sexualität? Und hier zitiert er im 1. Korinther 6, Vers 16, denn es werden die zwei ein Fleisch sein. Das griechische Wort heißt hier kolomenos. Das griechische Stammwort heißt kolo, heißt kleben. Sexualität ist Klebstoff. Ich war gestern extra für euch nochmal bei Obi und habe Sekundenkleber gekauft. Extra für euch, nicht wahr? Aber hinten ist ein Warnzeichen, ja? Warnung, lebensgefährlich, darf nicht in Berührung mit der Haut kommen. Wer von uns hat als Kinder schon mal mit Sekundenkleber gespielt? Brauchst dich nicht melden. Ja, da gehen alle Hände hoch, alles klar. Okay, das tut weh, ne? Wenn du Sekundenkleber hast und willst das wieder auseinanderziehen, das blutet manchmal sogar. Das heißt, Sex ist unglaublich genial. Es ist ein Kleber für die Ehe, für den Mann oder die Frau deines Herzens. Aber es hat auch eine Warnung. Lass es nicht in dein Auge kommen. Verschluck es nicht. Deine Luftröhre wird zusammenkleben. Du wirst ersticken. Sehr gefährlich. Das heißt, heute hat mir noch jemand gesagt, Mario, ich kaufe mir das neueste Modell. Ich sage jetzt nicht die Marke, sonst mache ich hier noch Geheimwerbung. Nicht wahr? Ich hole mir Hybrid. Ne? Ihr wisst alle, was Hybrid ist. Ne? Na, also wenn du so viel tausende Euro zahlst, dann gibt es eine Gebrauchsanweisung. Da sagst du nicht, oh, ich bin nicht so gesetzlich. Ne? Mario, ich bin ein freier Christ. Nein, Deutsche und ihr Auto, das ist eine Religion für sich. Amen. Ne, da wird das Auto gewienert, das muss leuchten. Ne, und wehe, da ist ein Kratzer. Oder wehe, darf ich auch mal mit deinem Auto fahren? Auf keinen Fall. Erst Gebrauchsanweisung lesen, nicht wahr? Das heißt, Gott schenkt uns eine geniale Sache. Das ist Sexualität, aber hoch gefährlich, liest erst die Gebrauchsanweisung. Und da heute leider die Kinder, leider muss man sagen, hier sind, gebe ich den Sekundenkleber an meinen Bodyguard Ali, nicht den Kindern weitergeben. Das ist sehr gefährlich, nicht wahr? So, was sind die Dimensionen von Sex? Das ist übrigens ein Zitat, 1. Mose 2, 24, sie werden ein Fleisch werden, im Hebräischen heißt es Dabak. Nun, Sexualität hat drei biblische Dimensionen. Drei biblische Dimensionen von Zusammenkleben, weil der Mensch hat drei Dimensionen. Körper, Seele und Amen. Das heißt, körperlich, wenn zwei Menschen zusammenkleben, dann geschieht das Wunder, ein neues Leben geschieht. Wusstet ihr, dass das Paradies Schrott ist? Nichts vom Paradies ist mehr übrig. Alles ist kaputt. Nur eins hat Gott vom Paradies gerettet. Das ist die Ehe. Amen. Deswegen ist für Gott die Ehe heilig. Sie ist das letzte Relikt aus dem Paradies. Und in einer Ehe, wenn Gott Gnade schenkt, Psalm 127, ein Erbe des Herrn sind Söhne, eine Belohnung ist die Leibesfrucht, das ist eine Gnade von Gott, der darf erleben, dass neues Leben geschieht. 1. Mose 1, 28, seid fruchtbar und mehret euch. Ich kann mich noch erinnern, als mein erstes Baby, meine Tochter, geboren wurde, ich bin wie ein König mit meinem Kinderwagen durch die Kirche. Ich habe jeden gefragt, wer wollte, wer nicht. Sag, guck rein, hast du schon so etwas Schönes gesehen? Hast du sowas schon? Ich meine, das waren Eltern, die haben schon 4, 5 Kinder. Nee, aber ich hatte gesagt, das ist das schönste Baby, was ich je gesehen habe. Nicht wahr? Weil das ist ein Wunder Gottes. Amen. Zweite Dimension von Sexualität, von Zusammenkleben ist seelisch. Das Geheimnis der Einheit. 1. Mose 1, 28, es sprach zu Adam und Eva, herrscht über die Schöpfung, über alle Widerstände. Prediger 4, Vers 12, göttliche Mathematik. Einer wird vielleicht überwältigt werden, aber zwei werden ihren Feind überwältigen. Amen. Eine Ehe, zwei Menschen im Glauben, die sind unüberwindlich. Amen. Und das Dritte, das wird ein bisschen kompliziert. Gott ist unsichtbar. Man kann Gott nicht sehen. Aber weil Gott so sehr möchte, dass der Mensch ihn erkennt, seine Schönheit, tut er alles, damit wir ihn erkennen können. Johannes Calvin nannte das der selbst sich offenbarende Gott. Wir kennen das früher noch als Kinder, wenn wir Verstecken gespielt haben. Ne? Such mich! Ne? Und dann haben wir manchmal gerufen, weil wir wollten unbedingt, dass die anderen uns finden. Ne? Gott möchte gefunden werden. Gott zeigt sich in der Schöpfung. Er zeigt sich in seinem Volk Israel. Er hat sich perfekt gezeigt in seinem Sohn Jesus Christus. Aber er zeigt sich auch in zwei Menschen, die eins werden, die zusammenkleben. 1. Mose 1, 27. Gott schuf den Menschen als sein Bild, als das Bild Gottes schuf er ihn, schuf er sie als Mann und Frau. Nicht der Mann ist das Ebenbild Gottes, sondern wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen. Im Judentum heißt es sogar, du bist kein Mensch, bevor du nicht geheiratet hast. Nicht wahr? Das korrigiere ich gleich nochmal für unsere Singles. Nicht wahr? Das heißt, Ehe ist Sichtbarmachung von Gott, dem unsichtbaren Gott. Und Paulus sagt an Epheser 5, 31, die Ehe ist ein Geheimnis. Ich deute es auf die Liebe Gottes. Zwei Menschen, die zusammenkleben, zwei Menschen, die zusammen in einer Ehe sind, dort können wir die Liebe Gottes erkennen. Aber jetzt breche ich eine Lanze für die Singles, weil Christentum ist das einzige Religion, wo Singles auf eine Stufe gestellt werden mit den Ehepaaren. Paulus war Single, Jesus war Single, Johannes der Täufer war Single. Amen. Und das heißt, auch als Singles können wir Gott sichtbar machen. Denn hier steht diese mysteriöse Stelle im 1. Korinther 6, Vers 19, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Krass. Gott möchte sich mit uns so stark zusammenkleben, dass in unserem Leben Jesus Christus präsent wird. Und jetzt kommen zwei Bilder. Und die benutzt er hier. Und zwar sagt er, wisst ihr nicht, dass wir die Körperteile Christi sind? Wow. 1. Korinther 12, Vers 13 sagt er, durch die Taufe sind wir hineingetaucht durch den Heiligen Geist in den Leib Christi. Wenn wir durch Jesus Christus errettet sind, dann werden wir hinein implantiert in den Leib Christi. Ich habe ja zwei Berufe. Ich bin nicht nur Pastor, ich bin auch Schreiner. Und unser Berufslehrer, weil viele meiner Kollegen, die auch mit mir auf der Berufsschule waren, die hatten nicht mehr fünf Finger. Die hatten dann nur noch drei. Ne? Fünf Bier bitte. Nicht wahr? Die haben dann keine Zeit gehabt, die Sicherheitsvorrichtungen, und dann haben sie einfach Finger abgeschnitten und noch gelacht. Und unser Berufsschullehrer hat immer gesagt, Herr Warnschaffe, wenn Sie dann an der Kreissäge stehen und der Finger ist ab und fliegt durch die Werkstatt, ruhig Blut. Schnell Plastiktüte, Eiswürfel rein, Finger suchen, Finger rein und dann mit der Tütata zum Uniklinik. Da wird er wieder angenäht. Das kriegen wir heute alles hin. Das bedeutet Taufe. Taufe bedeutet, wir werden implantiert in den Leib Christi. Und auf einmal, wo du bist, da ist Christus. Amen. Ich hatte mal einen Einsatz mit unseren Jugendlichen. Dann sagten sie, Pastor Mario, in der Sporthalle, wo wir übernachten müssen, da sind Dämonen. Wir haben noch nie Dämonen gesehen, wir haben Dämonen gesehen. Ich sage, ist das so? Herzlich willkommen bei den echten Christen. Dann bin ich da rein mit ihnen und dann habe ich gesagt, und jetzt werden wir mal den Herrn preisen. Und wir haben Jesus gepriesen, mitten in der Turnhalle. Und wir haben gesagt, in Jesu Namen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Und wo Jesus ist, da ist kein Platz mehr für irgendeinen Dämon. Amen. Und dann habe ich sie am nächsten Tag gefragt, und habt ihr noch einen Dämon gesehen? Pastor, wir haben nur noch Jesus gesehen. Amen. Wo du hingehst, geht Jesus hin, denn du bist eins, ein Geist mit dem Herrn. Das ist ein Geheimnis. Du bist das Bodenpersonal Gottes. Amen. Keiner sagt Amen, ich sage Amen für dich. Preis dem Herrn. So, und jetzt, um das nochmal zu vertiefen, obwohl Paulus ja vorher schon gesagt hat, wer Unzucht treibt, Bordell, häufig wechselnde Geschlechtsbeziehungen, Ehebruch, der geht den Weg des Verderbens. Er hat keinen Teil am Reich Gottes. Aber jetzt vertieft er das nochmal und sagt, was passiert, wenn man auf die Akropolis geht und eins wird mit einer Tempelprostituierten. Und ich habe euch das heute mal so ein bisschen hier plastisch dargestellt. Das heißt, für einen Korinther war es normal, regelmäßig zum Akropolis, das war der Berg oberhalb von Korinth, dort stand der Tempel der Aphrodite, nebendran direkt der Tempel des Apollon. Und römische Schriftsteller sagen, im Tempel der Aphrodite waren 1000 Hereten, 1000 Tempelprostituierten, die, deren Leben gefüllt war mit allen möglichen Fluch und Dreck der Dämonen. Denn Aphrodite und Apollon sind keine Götter. Die Bibel sagt, sie sind Götzen, sie sind Nichts. Denn ein Dämon oder der Teufel, sagt Jesus, ist nur gekommen, um zu töten, zu rauben, zu vernichten, zu morden. Nun, wenn du jetzt als ein Christ, sagt Paulus, mit deinem Leib, der die Körperteile Christi sind, deine griechische Freiheit wieder nochmal genau genießen wolltest und bist in den Tempel der Aphrodite gegangen und wurdest eins mit einer Tempelprostituierten, dann hast du den ganzen Dreck, den ganzen Fluch, nicht nur dieser Frauen, sondern auch der Dämonen, die in ihr waren, aufgesogen. Das heißt, Epikur hat nicht recht. Sex ist nicht nur ein Appetit und das war's. Sex ist dreidimensional. Es betrifft dich körperlich, seelisch, spirituell. Wer schon mal gearbeitet hat mit sexuell missbrauchten Kindern, die jetzt Erwachsene sind, oder mit Vergewaltigten, der weiß, wovon ich spreche. Sex ist nicht nur körperlich. Wer das in sich aufgesogen hat und dann zurückgeht in seine Ehe oder in seine Beziehung, der wird Zerstörung und nur Fluch hineinbringen in andere Beziehungen. Das ist das, was Paulus hier noch einmal warnend sagt. Aber er sagt, wenn wir die Kraft haben, durch Gottes Wort ein enthaltsames Leben als Single zu leben, das ist nicht einfach. Ein enthaltsames Leben und nur mit einer Frau, keine Affären, kein Ehebruch, kein Bordell, dann werden wir eins mit dem Herrn und dann sind wir ein Leib mit ihm und wo auch immer wir hingehen, Ströme lebendigen Wassers werden von uns fließen. Amen. Da wird Heilung kommen. Da wird Trost kommen. Da werden Leute zu dir kommen und sagen, das konntest du nicht wissen, das hat Jesus dir gegeben. Ich war mal in einem Gottesdienst, da kam eine Perserin zu mir nach vorne und sagte: Pastor Mario, heute ist mein Gebet erfüllt worden. Ich sage: Wofür hast du denn gebetet? Sagt sie: Ich wollte Jesus sehen. Und dann sagt sie: Pastor Mario, ich habe Jesus in deinen Augen gesehen. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe Jesus gefragt: Herr Jesus, wie ist das möglich? Ne? Ich bin nur ein begrenzter, ein sehr fehlerhafter Pastor. Da sagte Jesus zu mir: Ganz einfach, ich wohne in deinem Herzen und manchmal schaue ich aus dem Fenster. Wo du hingehst, geht Jesus hin. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Wo immer du hingehst, Ströme lebendigen Wassers werden von dir fließen. Amen. Preis dem Herrn. Und jetzt kommt mein letzter Punkt und dann muss ich auch schon zum Ende kommen. Mein letzter Punkt heißt: Jesus heilt zerbrochene Herzen. Paulus lässt die Korinther nicht in der Verdammnis. Er sagt in Vers 19, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Er sagt hier: Oder wisst ihr nicht, dass euer Tempel euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Nun, er sagt praktisch, ihr seid wertvoll. Gott hat einen Preis für euch bezahlt. Sagt er das, weil er sagt: Oh, die sind aber sehr, sehr moralisch hochstehend oder sehr diszipliniert? Nein. Was sagt er zu den Korinthern ein paar Verse vorher? Der sagt im 1. Korintherbrief 6, 9 bis 11: Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge, das sind Männer, die mit minderjährigen Jungen Sex haben, mit Männern schlafende, werden nicht das Reich Gottes erben. Und dann sagt er: Und das sind manche von euch gewesen. Wow, das war eine heilige Versammlung in Korinth. Und dann sagt er: Ihr fahrt alle in die Hölle. Nein, da sagt er: Ihr aber seid abgewaschen und geheiligt und gerechtfertigt durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oh, das ist bestimmte Farbe. Das ist Textilfarbe. Das braucht ein bisschen länger. Amen. Aber Jesu Blut macht von allen Schaden gut. Amen. Dann werdet ihr abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt sein durch Jesus. Amen. Absolut rein. Denn Jesu Blut reinigt jede Sünde, selbst wenn sie so rot ist wie Blut. Amen. Danke, Jesus. Lasst uns Jesus mal einen Applaus geben. Amen. Preis dem Herrn. Nun, dieser Vers: Ihr seid mit einem Preis erkauft worden. Paulus war ja Alttestamentler. Den hat er nicht sich selber ausgedacht. Er hatte ihn aus dem Buch Hosea. Nun, ich würde dir nicht raten, wenn du die Bibel gerade anfängst zu lesen, lies nicht Hosea als erstes Buch. Lies erstmal das Evangelium und dann das Alte Testament. Aber Hosea ist crazy. Hosea ist ein Prophet und Gott sagt zu ihm: Geh ins Bordell und heirate eine Prostituierte. Wow, Satan, weiche von mir. Tatsächlich wollte Gott durch Hosea, das Buch ist ein bisschen abgedreht, aber es will die Liebe Gottes darstellen zu Menschen, so wie in Korinth, Menschen, so wie in Deutschland. Paulus sagt nicht: Ihr fahrt alle in die Hölle und finito. Nein, nein. Er sagt: Das Blut Jesu kann jede Sünde reinigen. Weil die Liebe Gottes ist stärker als alle Zerstörung des Satans. Amen. Er heiratet diese Prostituierte. Sie haben zwei Kinder zusammen. Und dann verlässt sie ihn. Geht wieder zurück in die Prostitution. Verkauft sich. Und wird dort missbraucht und gehandelt Menschenhandel, so wie jetzt in Deutschland in den Kellern. Und dann spricht Gott ein zweites Mal zu Hosea und sagt, geh hin, geh dort zum Sklavenmarkt, ins Bordell und zahle und kaufe sie frei. Krass. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Ich weiß nicht, was du getan hättest, wenn ich so verraten und verkauft worden wäre. Aber Gott vergleicht sich mit diesem Bräutigam, der verraten worden ist. Jesus starb ganz allein, verlassen von all seinen Jüngern. Jesus liebt uns und er hört auch nicht auf, uns zu lieben, wenn wir verloren sind in Sünde und Schuld. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Nur am Kreuz kannst du deinen Wert erkennen. Als er Maria Magdala befreit hatte von 7 Dämonen, auch sie war eine Prostituierte, manche Ausleger, da hat er nicht am nächsten Sonntag im Gottesdienst gesagt, ah, hallo Maria, ehemalige Prostituierte, kommst du auch mal wieder zum Gottesdienst? Nein, da hat er gesagt, Maria, du bist eine perfekte, reine Jungfrau in meinen Augen. Weil wenn Gott vergibt, dann vergisst er auch. Das ist das Blut Jesu. Jesus macht allen Schaden gut. In seinen Augen sind wir perfekt. Amen. Ich möchte bitten, dass Christine schon mal nach vorne kommt und ich lade euch ein, eure Augen zu schließen. Herr Jesus, ich danke dir, du bist gekommen, zu suchen und zu retten, die, die verloren sind. Du bist nicht gekommen, um zu richten. Du bist gekommen, um zu retten. Und heute danke ich dir für die Kraft des Blutes Jesu. Ich danke dir, Herr, dass du alle Menschen, die verletzt sind, Herr, durch Missbrauch, durch nicht richtig angewendete Sexualität, die auf den Irrwegen der Sexualität in der tiefsten Finsternis schon auf den Wegen zum Scheol waren. Herr, du bist gekommen, um zu retten und zu befreien. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du zerbrochene Herzen heilst. Ich danke dir auch, Herr, dass du zerbrochene Beziehungen heilst, Herr. Denn du bist der Gott, der alles wiederherstellen kann. Du vergibst nicht nur, du rechtfertigst auch. In deinen Augen sind wir perfekt durch Jesus. Amen. Ich bete gerade jetzt, Herr, für Menschen, die zerbrochen sind durch Jesus.